Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Welche Klimawirkung hat das EU-Corona-Hilfspaket? Seine Sicht der Dinge erläutert gleich zu Beginn Michael Schäfer von Agora Energiewende. Danach geht es weiter mit unserer Serie über Sport und Umwelt. Abgehoben, warum sich Kitesurfer und Naturschutz in die Quere kommen. Das Risiko reißt mit. Wer Ableger und Samen von Pflanzen aus den Ferien mitbringt, kann Schädlinge einschleppen. Die Auswirkungen schildert Bernhard Karl Schäfer vom Julius-Kühn-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen. In Mexiko gibt es Streit um Wasser. Bauern protestieren gegen die Ableitung in die USA. Und im Verbrauchertipp schließlich, warum der Steuerbescheid geprüft werden sollte, bevor man ihn akzeptiert. Das größte Finanzpaket, das es jemals in der EU gab, haben die 27 Staaten heute Nacht beschlossen. Im Vordergrund steht die Unterstützung der nationalen Wirtschaften. Am Telefon in Berlin ist Michael Schäfer vom Denk- und Politiklabor Agora Energiewende. Hallo, Herr Schäfer.
Guten Tag, Frau Kuhlmann.
Herr Schäfer, zuerst kommen also Hilfen für die Wirtschaft. Wie finden Sie das?
Ja, Hilfen für die Wirtschaft sind natürlich das, was wir jetzt brauchen. Was uns bedrückt, ist, dass die Programme, die explizit auf die Modernisierung der europäischen Wirtschaft Richtung Klimaneutralität ausgerichtet sind, deutlich zusammengekürzt wurden und es sehr viel stärker sich auf die Mitgliedstaaten jetzt verlagert hat, die Geldauszahlung.
Warum wären denn Weichenstellungen für den Klimaschutz gerade jetzt wichtig?
Na, beim Klimaschutz drängt die Zeit. Diese Dekade gilt ja als die entscheidende. Hier geht es um 1,8 Billionen Euro, also 1.800 Milliarden. Und da ist es schon entscheidend, in welche Richtung werden die finanziert. Und die entscheidende Frage ist da eben nicht, wie viel ist da jetzt Zuschuss, wie viel ist Kredit, darüber wurde gestritten, sondern die entscheidende Frage ist, wie wird das Geld investiert? Klug in die Zukunft oder zugespitzt formuliert weiter in Richtung Klimakollaps?
Vor einigen Monaten haben wir gehört, dass Umwelt, Natur und Ressourcen der EU so wichtig sind, dass sie sich auf den Green Deal verständigte. Finden Sie den im Corona-Hilfspaket irgendwo wieder?
Also man muss der Klimaanteil im EU-Haushalt, das ist also der Anteil der Ausgaben, die explizit auf die Erreichung der Klimaziele ausgerichtet sein sollen, der war bisher 25% und der wurde jetzt auf 30% erhöht und auch auf das Recovery zusätzliche Budget ausgeweitet. Allerdings hat unsere Untersuchung ergeben, die wir bei Agora Energiewende gemacht haben, dass wir mindestens 40% bräuchten. Es ist aber ein Mindestanteil, das heißt, es steht den Staaten jetzt natürlich frei, deutlich mehr zu machen und darauf müssen wir zielen. Und den zweiten Punkt, den wir jetzt sehen und wo wir auch große Hoffnung aufs Europäische Parlament setzen, was ja jetzt bei der Umsetzung dieser Beschlüsse ein Wörtchen mitzureden hat, also sehr viel mitzureden hat, ist, dass wir sicherstellen müssen, dass dieser Klimaanteil auch tatsächlich in Klimaschutz geht. Da ist nämlich sehr viel Schmu getrieben worden in dem letzten Haushalt. Und zum anderen, dass die übrigen 70% nicht in die falsche Richtung investiert werden. Es fehlt ganz klar eine schwarze Liste, die sicherstellt, dass EU-Gelder und EU-Hilfsgelder jetzt nicht in die fossile Wirtschaft, in neue Kohlekraftwerke, in neue Ölheizungen oder in Verbrennungsmotoren fließen. So eine schwarze Liste erhoffen wir uns jetzt vom Europäischen Parlament, dass es das die noch einbringt.
Wie müsste denn eine weiße Liste aussehen, also das, was Wirtschaft und Klimaschutz zusammenbringen könnte?
Naja, das ist zum einen der Ausbau der erneuerbaren Energien. Da böte sich ein großes europäisches Projekt an. Gerade die von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Länder wie Spanien oder Italien haben natürlich sehr viel Sonnenenergie. Die könnten über Wasserstoffproduktion auch den Rest Europas in Richtung Klimaneutralität voranbringen. Das wäre ein riesiges europäisches Projekt, was aus unserer Sicht immer noch ansteht, was aber leider keinen großen Push erfahren hat bei diesem Gipfel.
Das war Michael Schäfer von Agora Energiewende mit einer ersten Einschätzung des Corona-Hilfspakets, das die EU gerade beschlossen hat. Danke dafür.
Ich danke Ihnen.
Wo kracht es und wo klappt es? Eine Woche lang geht es in unserer Sommerserie um die Frage, wie Sportarten draußen mit dem Naturschutz kollidieren oder aber sich kompatibel, also verträglich gestalten lassen. Die heutige Geschichte spielt ganz im Norden auf der Insel Fehmarn. Wasser, Wellen und Wind satt also. Genau das, was sich alle wünschen, die Kitesurfen möchten. Ein Brett, ein fallschirmartiger Drachen und ein Trapez, das ist die Ausrüstung. Wie aber können die Wassersportler, die gerade in diesem Corona-Sommer massenhaft anreisen, für das eingenommen werden, was den Lebensraum sonst noch ausmacht, also vor allem die Vogelwelt? Johannes Kulms war auf Fehmarn.
Ein knappes Dutzend KitesurferInnen ist vor der Südküste Fehmarns unterwegs. An diesem Tag, Anfang Juli, sind die Bedingungen in der Otterbucht günstig.
Wir haben eine leichte Brise von 11, 12 Knoten, schönes Wetter, naturbezogen Wind, Wasser ist toll, was wünscht sich ein Mensch mehr?
Micha Brozio betreibt eine Wassersportschule auf der Ostseeinsel. Hier können Interessierte auch das Kitesurfen lernen. Brozio versucht sie schon früh für die Natur zu sensibilisieren und zu erklären, dass bestimmte Gebiete tabu sind. Zum Beispiel, weil sie als Rückzugsorte besonders wichtig sind für die Vogelwelt. Kite- und Windsurfen stünden nicht im Widerspruch zum Naturschutz, sagt er.
Wir arbeiten mit Wind, wir arbeiten mit Wasser. Wir versuchen halt diese Natur für uns zu gewinnen, dass wir halt auch Spaß damit haben. Aber ich finde, dass das nicht in irgendeiner Weise gegeneinander arbeitet. Man muss es halt irgendwie verbinden.
Für den Kitesport ist Fehmarn schon lange ein attraktiver Spot. Erst recht in Corona-Zeiten, wo das Reisen in ferne Länder schwer geworden ist. An Himmelfahrt und Pfingsten sei Fehmarn geradezu überrannt worden von TouristInnen, sagt Brozio. Auch deswegen ist sein Appell an die Kitesportgemeinde, wir müssen mehr auf die Einhaltung der Regeln achten, anstatt sie zu lockern. In der Verantwortung sieht er dafür Polizei und Ordnungsamt, aber auch die Wassersportschulen.
Dass wir es mehr lenken in die Richtung und nicht nur noch an uns selber denken, jeder möchte natürlich Geld verdienen.
Mit solchen Appellen stößt aber Nicola Fagt auf offene Ohren. Sie arbeitet für die Naturschutzorganisation NABU und ist stellvertretende Leiterin des Wasservogelreservats Wallnau, ein paar Kilometer weiter nördlich an der Westküste von Fehmarn.
Es spielt im Grunde für die Vogelwelt keinerlei Rolle, ob ich einen oder 100 Surfer da habe. Der eine, der erste, der zu nah an die Schutzzone ranfährt, der genügt schon, um die Scheuchwirkung auszulösen. Wenn ein Kitesurfer da ist, dann fliegen in der Regel die Vögel weg und bleiben dann auch zunächst mal weg.
Nicola Fagt hat viele Kitesportfans erlebt, die Rücksicht nehmen auf die Natur. Aber manche seien eben nicht gesprächsbereit. Leider käme es immer wieder zu Verstößen gegen die 7 Schutzzonen auf der Insel. Die Naturschützerin verweist auf 2 Schutzgebiete, die der NABU regelmäßig beobachtet.
Und wir können sagen, ab dem Moment, wo das Wetter halbwegs gut ist und die Windbedingungen gut sind, gibt es regelmäßige Störungen bis hin zu täglichen Störungen in der Hochsaison.
Beate Buro leitet die Geschäftsstelle des Umweltrates von Fehmarn. Die Mitglieder kommen aus Politik, Tourismuswirtschaft und Naturschutz. In dem Gremium zeige sich immer wieder, dass Kitesport und der Schutz der Umwelt schwer unter einen Hut zu bringen seien, sagt Buro.
Weil sie eben einen sehr großen Flächenbedarf haben und vielleicht auch die gesamte Fläche irgendwie in Beschlag legen.
Dieser Druck auf die Fläche sei in den letzten Monaten gestiegen, weil deutlich mehr KitesurferInnen wegen der Corona-Pandemie nach Fehmarn kämen, so Buro. Sie weiß, dass der Umgang mit dem Kitesport für die Insel ein Dilemma ist. Auf Fehmarn ist der Tourismus eine zentrale Wirtschaftskraft. Auch Kitesportfans bringen Geld. Erlässt die Verwaltung zu scharfe Vorschriften, könnte das auch Kite-Interessierte vertreiben. Der Umweltrat versucht hier Kompromisse auszuloten.
Ich habe auch den Eindruck, dass die örtlichen Wassersportschulen sehr viel eher bereit sind, Einschränkungen hinzunehmen, weil sie sagen, es ist ja auch deren Zukunft, dass die Insel erhalten bleibt, als das, was sie ist. Und eine Wassersportschule, die von außerhalb kommt, da haben wir immer wieder das Gefühl, dass die sich an die Regeln, die wir hier zusammen mit den örtlichen Wassersportschulen aufgestellt haben, nicht halten. Dass sie das nicht interessiert, weil am Abend sind sie wieder weg.
2017 wurde in Schleswig-Holstein emotional darüber gestritten, in welchen Gebieten Kitesurfer ihrem Sport frönen dürfen und unter welchen Bedingungen. Dann wurden an der Nordsee Flächen ausgewiesen. Zuletzt sei die Debatte deutlich sachlicher gewesen, heißt es aus der NABU-Geschäftsstelle in Berlin. Wie emotional das Thema allerdings bleibt, zeigt sich auch auf Fehmarn. Dort lässt die Inselverwaltung derzeit die Unterwasserwelt in der Otterbucht untersuchen, wo auch Micha Brozio seine Wassersportschule betreibt. Wissenschaftlich fundiert soll so geklärt werden, welche Spuren die KitesurferInnen am Meeresboden hinterlassen. Dort, wo Armleuchteralgen, großes Seegras und Sumpfteichfaden wachsen. Anfang September sollen die Ergebnisse bekannt werden. In der Kitesurf-Szene befürchten manche, dass der Sport aus der Otterbucht vertrieben werden soll. Wenn das so käme, hätte er ein Problem, sagt Brozio. Er hofft weiterhin, dass Naturschutz und Kitesport zusammengehen.
Ich finde schon, dass man das eigentlich sehr gut verbinden kann.
Abgehoben, warum sich Kitesurfen und Naturschutz in die Quere kommen kann, schilderte Johannes Kulms. Radfahren und Wandern, viele, die in diesem Sommer in den Urlaub fahren, versuchen, Aktivitäten außerhalb der Massen zu finden. Wer in der Natur unterwegs ist, entdeckt vielleicht schöne Pflanzen und nimmt Samen oder Ableger mit. Auf diesem Weg können allerdings Pflanzenschädlinge eingeschleppt werden, mit schlimmen Folgen für unsere Wild- und Nutzpflanzen. Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2020 zum Internationalen Jahr der Pflanzengesundheit erklärt. Heute Vormittag habe ich den Agrarwissenschaftler Dr. Bernhard Karl Schäfer gefragt, wie Pflanzenschädlinge eingeschleppt werden können. Herr Schäfer leitet das Institut für Pflanzengesundheit im Julius-Kühn-Institut in Braunschweig.
Nun, da gibt es eine ganze Menge von Wegen, die möglich sind. Sie haben das Thema Reisende schon angesprochen. Das heißt, jeder, der Urlaub macht und etwas mitbringt, geht damit potenziell ein kleines Risiko ein. Das kann auch ein großes sein, je nachdem, was man da mitbringt. Es gibt die internationalen Handelsströme. Da sehen wir, dass immer mehr an Pflanzenschädlingen eingeschleppt wird, weil das eine immer größere Bedeutung gewinnt. Das sind Pflanzen oder auch pflanzliche Nahrungsmittel oder Pflanzenteile. Der Internethandel. Viele wissen gar nicht, wenn sie Pflanzen bestellen, dass sie möglicherweise von ganz weit herkommen und eben aus Regionen, wo es Schädlinge gibt, die wir bisher hier nicht haben. Es gibt aber auch blinde Passagiere, die an Maschinen, an Flugzeugen, an Autos mitreisen und sich dann bei uns ausbreiten. Und ein weiterer Bereich, der wenig bekannt ist, Verpackungsholz. Stichwort China-Granit, der in vielen Fußgängerzonen in Deutschland verlegt wird. Das kommt in der Regel auf Paletten und Holzgerüsten zu uns. Wenn das Holz nicht behandelt ist, besteht auch da ein hohes Risiko, dass hier Schädlinge eingeschleppt werden, die wir nicht haben wollen.
Welche machen Ihnen denn am meisten Sorgen?
Nun, es gibt den asiatischen Laubholzbockkäfer, um bei dem anzufangen, was ich gerade eben gesagt habe. Die Paletten oder das Holz, das hier als Verpackung verwendet wird, da kann dieser Käfer, der relativ imposant aussieht, der wird auch vergleichsweise groß drin sitzen, oder die Larve, die sich dort über einen Zeitraum von etwa 2 Jahren entwickeln kann und dann bei uns schlüpft. Und dieser Käfer befällt im Gegensatz zu unseren heimischen Bockkäferarten auch lebende Bäume und kann erhebliche Schäden auslösen.
Was passiert da zum Beispiel?
Da können ganze Bäume absterben. Und wenn der sich zum Beispiel von der Stadt in den Wald ausbreitet, können da massive Schäden entstehen. Das ist etwas, was wir in Nordamerika beobachten. Dort ist er eingeschleppt worden und wir haben in Deutschland auch an einigen Orten bereits Befall und sehen, dass da Alleebäume absterben. Es ist ganz typisch, dass wir den Befall häufig von Orten in einer Stadt ausgehend haben, zum Beispiel einem Steingut-Händler, der eben solches Material importiert hat.
Wenn man jetzt als Ferienreisender in meinetwegen Italien oder Griechenland unterwegs ist, eine schöne Pflanze sieht, denkt, die könnte sich auf dem Balkon oder im Garten auch ganz gut machen und nimmt Samen oder Ableger mit, was könnte man da denn mitbringen?
Solange wir uns innerhalb der EU bewegen, ist das durchaus unkritisch, von einigen Ausnahmen abgesehen. Wir haben so ein paar Regionen, wo wir Brennpunkte haben. Wir haben ein Bakterium zum Beispiel, das in Italien zum Absterben der Olivenbäume führt. Das ist auch auf den Balearen vertreten. Und von dort sollte man natürlich keine Pflanzen mitbringen. Innerhalb der EU haben wir eine relativ liberale Regelung. Da können wir was mitbringen. Aber sobald wir die EU verlassen, gibt es andere Regeln. Und da ist das Mitbringen von Pflanzen an sich nur möglich, wenn man ein Pflanzengesundheitszeugnis vorlegen kann. Beziehungsweise gibt es auch Pflanzen, die man überhaupt nicht mitbringen kann. Da gibt es besondere Regelungen, die zu beachten sind.
Wird man als Reisender an Grenzen kontrolliert?
Man wird als Einreisender aus Drittstaaten kontrolliert. Und wenn Sie Pflanzen dabei haben und kein Pflanzengesundheitszeugnis, dann müssen Sie damit rechnen, dass die Pflanzen beschlagnahmt werden und Sie auch ein Bußgeld bezahlen. Es gibt wenige Ausnahmen. Wir haben ein paar Früchte, die wir mitbringen können. Dazu zählen Kokosnüsse, Datteln, Durianfrüchte, Ananas oder auch die beliebte Banane. Die dürfen Sie mitbringen, aber eben zum Beispiel die Mango aus einem Drittstaat ist strengstens verboten. Hier gibt es bestimmte Fruchtfliegenarten, die man auch auf Anhieb nicht erkennt, die sich da dran vermehren können und die wir über diesen Weg einschleppen können.
Und an wen kann ich mich wenden, wenn ich denke, einen Pflanzenschädling mitgebracht zu haben, wenn ich den zum Beispiel gesehen habe?
Es gibt in jedem Bundesland die regionalen Pflanzenschutzdienste. Die kann man ansprechen. Und gut, dass Sie diese Frage stellen. Sie sind heute sogar verpflichtet, den zu melden.
Das war Bernhard Karl Schäfer vom Julius-Kühn-Institut über eingeschleppte Pflanzenschädlinge. Ein 76 Jahre alter Vertrag über Wasserlieferungen aus Mexiko zum großen Nachbarn im Norden, also in die USA, ist Anlass für Auseinandersetzungen. Mexikanische Bauern haben am vergangenen Wochenende dagegen protestiert. Anne Demmer berichtet.
Landwirte und Politiker verschiedener Parteien aus dem Bundesstaat Chihuahua hatten am Wochenende zum Protest aufgerufen. Sie versammelten sich vor dem Staudamm Las Virgenes. In ihren grünen Kampfanzügen verstellten Sicherheitskräfte der mexikanischen Nationalgarde den Landwirten den Zugang zum Staudamm. Im Laufe der Demonstration kam es zu Auseinandersetzungen, wie auf einem Video zu sehen ist, das in den sozialen Netzwerken zirkuliert. Gummigeschosse und Tränengas kamen zum Einsatz. Der Landwirt Ricardo Valdez Morales ergriff das Wort. So behandelt uns die Regierung. Sie lassen uns nicht rein, damit wir den Wasserstand überprüfen können. Wir fordern den Gouverneur des Bundesstaates Chihuahua dazu auf, dass er hier eingreift. Wir werden nicht zulassen, dass es so weitergeht. Wir sind fleißige Leute. Wir wollen nur unsere Nahrungsmittel produzieren. Die Landwirte sind besorgt. In der Region im Norden klettert das Thermometer in diesen Tagen auf 40 Grad. Es regnet kaum. Die Bauern sind auf das Wasser angewiesen, um ihre Felder zu bewässern. In einem weiteren Webvideo erklärt der Kongressabgeordnete Mario Mata Carrasco: Wir werden nicht zulassen, dass uns hier das Wasser genommen wird. Die Nationalgarde hat hier nichts zu suchen. Sie ist für die Bekämpfung des organisierten Verbrechens zuständig. Wir sind auf der richtigen Seite des Gesetzes. Wir werden nicht zulassen, dass das Wasser abgeleitet wird. Nach einem Vertrag von 1944 muss Mexiko pro Jahr 512 Millionen Kubikmeter an den nördlichen Nachbarn liefern. Es wird Dämmen entnommen und in die USA geleitet. Dem Wasserabkommen zufolge sind die USA verpflichtet, an Mexiko Wasser aus dem Colorado-Fluss abzutreten, während Mexiko den USA Wasser aus dem Rio Grande und dessen Nebenflüssen bereitstellt. Derzeit ist Mexiko allerdings hinter seinen Verpflichtungen zurückgefallen. Laut mexikanischen Medien ist es bereits der vierte Versuch der Nationalen Wasserkommission Conagua, die Staudämme zu leeren. Zuletzt im März kam es zu Zusammenstößen am Damm La Boquilla, ebenfalls in Chihuahua. In Reaktion auf die Proteste teilte die Nationale Wasserkommission in einem Kommuniqué mit, sie garantiere, dass den Landwirten zu 100% das Wasser zur Verfügung gestellt werde, das sie für die Landwirtschaft benötigen. Es gäbe ausreichend Wasser für die Bewirtschaftung der Felder, für Chile, Zwiebeln, Alfalfa und genauso für die Erfüllung des Vertrages mit den USA. In seiner Pressekonferenz versicherte auch der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador, dass ausreichend Wasser für die Landwirte zur Verfügung stehen würde. Das Abkommen mit den USA ist gerecht, auch wenn das unglaublich erscheint. Eigentlich ist es sogar besser für Mexiko und das wollen wir nicht aufs Spiel setzen. Deswegen müssen wir dem Abkommen gerecht werden, damit wir keine Repressalien fürchten müssen, die unserem Land schaden.
Wasserstreit in Mexiko. Bauern protestieren gegen die Ableitung in die USA.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Bis nächste Woche Freitag, also bis zum 31. Juli, muss die Steuererklärung für das Jahr 2019 beim Finanzamt eingereicht werden. Nur wer einen Steuerberater beauftragt, hat noch bis Ende Februar Zeit. Viele haben diese Pflicht längst erledigt und schon ihren Steuerbescheid für 2019 zugeschickt bekommen. Den sollte man nun Punkt für Punkt prüfen, weil Berechnungsfehler des Finanzamtes nicht auszuschließen sind. Die Stiftung Warentest hat dazu einige Hinweise veröffentlicht, die Dieter Nürnberger im Verbrauchertipp zusammengefasst hat.
Die Steuererklärung abzugeben lohnt in den meisten Fällen, denn im Schnitt können Steuerpflichtige mit einer Erstattung von mehreren hundert Euro rechnen, so zumindest die Statistik. Ob und wie viel Geld es dann genau ist, darüber informiert der Steuerbescheid des Finanzamtes. Die Stiftung Warentest empfiehlt, diesen auf jeden Fall zu prüfen. Besonders dann, wenn das Finanzamtergebnis von den eigenen Erwartungen abweicht, sagt Finanztest-Steuerexpertin Marieke Einbrot, man sollte schnell reagieren.
Für einen Einspruch bleibt nur ein Monat Zeit. Um diese Frist genau zu berechnen, schaut man im Steuerbescheid oben rechts in die Ecke. Da steht dann das Datum, wann das Finanzamt den Steuerbescheid abgeschickt hat. 3 Tage später, so nimmt das Finanzamt es an, gilt er als bekannt gegeben. Also bei dem Steuerzahler sollte er dann angekommen sein. Und innerhalb 1 Monats nach dieser Bekanntgabe muss man dann Einspruch einlegen, wenn man einen Fehler gefunden hat und den bemängeln möchte.
Der Einspruch muss schriftlich erfolgen. Jene, die ihre Steuererklärung online abgeben, haben es bei der Fehlersuche etwas einfacher. Denn bei Elster, dem Online-Programm der Finanzverwaltung, können die eigenen Angaben mit den Berechnungen des Finanzamtes direkt verglichen werden. Auch andere digitale Steuerprogramme bieten diesen Service. Steuererklärungen in Papierform naturgemäß nicht. Und Erfahrungen zeigen, dass es in den Steuererklärungen ein paar Punkte gibt, wo sich recht häufig Fehler einschleichen.
Das sind die elektronischen Daten, die etwa von Arbeitgebern, Krankenkassen an das Finanzamt gemeldet werden. Und von jedem können Daten fehlerhaft übermittelt werden. Und wenn der Steuerzahler im Steuerbescheid dann Werte entdeckt, die ihm unplausibel vorkommen, kann es eben sein, dass sich darin ein Fehler versteckt. Sollte der tatsächlich bei der datenübermittelnden Stelle passiert sein, dann müssen Steuerzahlende dort nachhaken und auf eine neue Übermittlung drängen.
Und natürlich auch hier Einspruch gegen den Steuerbescheid einlegen. Ein weiterer Fehlerbereich könnte die Entfernungspauschale sein. Diesen Posten findet man unter Werbungskosten. Finanztestexpertin Marieke Einbrot.
Das sind 30 Cent pro Entfernungskilometer. Das Finanzamt prüft den Arbeitsweg in der Regel mit einem Routenplaner. Und müssen Sie zum Beispiel einen Teil des Jahres einen Umweg fahren, zum Beispiel wegen einer Baustelle, dürfen Sie für diese Zeit den längeren Arbeitsweg ansetzen. Das Finanzamt kann sowas aber in der Erklärung meist nicht erkennen und streicht dann eventuell Fahrtkosten. Das kann man dann nochmal über einen Einspruch korrigieren.
Generell gilt, weicht das Finanzamt im Bescheid von den Angaben in der eigenen Steuererklärung ab, muss es diesen Schritt begründen. Eine Übersicht darüber befindet sich stets am Ende des Steuerbescheids. Da das Schreiben des Finanzamtes in der Regel mehrere Bescheide umfasst, neben jenen zur Einkommens- und Kirchensteuer, möglicherweise auch einen zur Riester-Rente oder zur Arbeitnehmersparzulage, können diese auch separat angefochten werden. Die anderen Bescheide bleiben davon unberührt. Und lohnen könne sich das Ganze. Marieke Einbrot zitiert in diesem Zusammenhang gern eine Statistik des zuständigen Finanzministeriums.
Auch die Einspruchsstatistik vom Bundesfinanzministerium zeigt, dass sich immer wieder Patzer einschleichen können. 2018 waren tatsächlich 64% der Einsprüche erfolgreich.
Soweit der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Und jetzt noch eine Ergänzung zur EU-Einigung von heute Nacht. Polen hat beim EU-Finanzgipfel ein wichtiges Zugeständnis beim Thema Klimaschutz ausgehandelt. Der Gipfeleinigung zufolge wird die Auszahlung der Mittel des geplanten Klimafonds auch ohne Bekenntnis zum Ziel der Klimaneutralität bis 2050 möglich sein. Das stark von der Kohle abhängige Polen ist das einzige Land, das sich dem im Pariser Klimaschutzabkommen definierten Ziel bislang nicht verschrieben hat. Die EU-Kommission hatte ursprünglich vorgesehen, dass nur Länder, die das gemeinschaftliche Klimaziel mittragen, von den Zuwendungen aus dem sogenannten Fonds für einen gerechteren Übergang profitieren können. Die Staats- und Regierungschefs verständigten sich nun darauf, dass diese Länder zunächst immerhin die Hälfte der vorgesehenen Mittel erhalten. Die andere Hälfte soll fließen, wenn sich das Land doch zur Klimaneutralität bis 2050 bekennt. Bundesinnenminister Horst Seehofer plant eine Studie zum Problem der Gewalt gegen Polizisten. Gleich mehr dazu bei Christine Heuer in den Informationen am Mittag. Soweit Umwelt und Verbraucher, heute mit Susanne Kuhlmann. Ich verabschiede mich.